NDR Info. Themen des Tages.
Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska. Guten Abend und frohe Weihnachten. Trotz der Berichte von Krieg und Katastrophen, die auch heute das Weltgeschehen dominieren, so etwa schwere russische Angriffe auf die Ukraine am Weihnachtstag und ein Flugzeugabsturz in Kasachstan. Aber wir haben auch die Weihnachtsbotschaft von Papst Franziskus in dieser Sendung und die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Steinmeier. Zunächst in die Ukraine. Schon am frühen Weihnachtsmorgen gab es heute in allen Regionen der Ukraine lang anhaltenden Luftalarm. Russland hat mehrere Städte mit Drohnen und Raketen angegriffen. Besonders stark wurde Charkiw im Osten des Landes beschossen. Unser Korrespondent Nils Buhler berichtet.
Explosionen am frühen Morgen in Charkiw. Eine Überwachungskamera hat aufgezeichnet, wie innerhalb von nur 26 Minuten zahlreiche Einschläge in der Millionenstadt zu hören sind. Laut dem Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleg Synihubov, wurde die Stadt mit insgesamt 12 Raketen beschossen. Alle Angriffe hätten auf Industriebetriebe und kritische Infrastruktur gezielt, sagte er im Telemarathon, einem gemeinsamen Programm der größten ukrainischen Fernsehsender. Jetzt gibt es ein Problem mit der Stromversorgung. Etwa 500.000 Verbraucher in der Stadt Charkiw und teilweise auch in der Region sind ohne Strom. In der Stadt gibt es ein Problem mit der Wärme- und der Warmwasserversorgung. Etwa 520.000 Kunden sind ohne diese Dienstleistungen. Bei dem Beschuss wurden mindestens 6 Menschen verletzt. Auch in zahlreichen weiteren Städten gab es Angriffe, etwa Ivano-Frankivsk im Westen und Dnipro im Südosten. Die Behörden in Dnipro meldeten einen 51-jährigen Toten. Wie in Charkiw wurden in sämtlichen Städten Energieanlagen getroffen. Laut dem Energiebetreiber Ukrenergo werde es daher zu weiteren Stromabschaltungen kommen. Präsident Selenskyj warf Russland vor, mit insgesamt 70 Raketen und mehr als 100 Drohnen die Ukraine beschossen zu haben. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er:
Jeder größere Angriff braucht Zeit zur Vorbereitung. Es handelt sich nie um eine spontane Entscheidung. Es ist eine bewusste Auswahl nicht nur der Ziele, sondern auch der Zeit und des Datums. Heute hat Putin bewusst den Weihnachtstag für den Angriff gewählt. Was könnte unmenschlicher sein?
Trotz Krieg haben in der Nacht und am Morgen viele Menschen in der Ukraine Weihnachten gefeiert. Früher begingen die orthodoxen Christen hier das Fest in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar, wie auch in Russland üblich. Im vergangenen Jahr wurde der 25. Dezember zum offiziellen Weihnachtsfeiertag erklärt.
Die Christen in Syrien haben ihr erstes Weihnachtsfest seit der Entmachtung von Präsident Bashar al-Assad in der Hoffnung auf einen Neubeginn für ihr Land gefeiert. Nach der Machtübernahme der islamistischen Miliz herrscht bei den Minderheiten im Land Unsicherheit, auch bei den Christen. Welche Pläne die neuen Machthaber in Syrien haben, ist noch ungewiss. Heute haben sie aber schon mal große Mengen beschlagnahmter Drogen verbrannt, darunter etwa 1 Million Pillen des Aufputschmittels Kaptagon. Sabina Mattei berichtet.
Dass das Assad-Regime in großem Maßstab Drogen produziert und vertrieben und damit vor allem arabische Staaten überschwemmt hatte, das war schon vor seinem Sturz bekannt. Nun haben die neuen islamistischen Machthaber in Syrien einen Rauschgiftfund vernichtet. Neben großen Mengen Cannabis und des Schmerzmittels Tramadol wurden rund 1 Million Kaptagonpillen auf einem Gelände in der Hauptstadt Damaskus verbrannt. Das berichtete zunächst die Nachrichtenagentur AFP. Kaptagon gilt als Kokain des kleinen Mannes und ist vor allem im Nahen und Mittleren Osten verbreitet. Ahmed Ashara, der neue starke Mann in Damaskus, hatte gleich nach dem Umsturz einen Feldzug gegen Drogen angekündigt. Seither dringen immer wieder Aufnahmen von Produktionsanlagen und Lagern, vor allem mit Kaptagon, an die Öffentlichkeit. Die USA hatten bereits 2023 Sanktionen gegen Mitglieder der Familie des mittlerweile gestürzten Präsidenten Assad wegen mutmaßlicher Beteiligung an Herstellung und Ausfuhr des Aufputschmittels verhängt. Nach amerikanischen Angaben hatte der Clan des Diktators allein im Jahr 2021 bis zu 5,7 Milliarden Dollar mit dem Verkauf von Kaptagon eingespielt. Allerdings finanzieren sich offenbar auch einzelne Rebellengruppen mit Drogenherstellung und Verkauf. Auch soll das von Ahmed Ashara geführte islamistische Bündnis HTS Kaptagon-Labore in Regionen unter seiner Kontrolle toleriert und besteuert haben.
Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft an die Christen in aller Welt, ganz besonders an die Menschen in der Ukraine und in Syrien appelliert, die Hoffnung nicht aufzugeben. Habt keine Angst, sagte der Papst vor zehntausenden Gläubigen in Rom, bevor er heute den traditionellen Segen Urbi et Orbi erteilte. Erneut rief er dazu auf, Konflikte wie im Nahen Osten und den Krieg in der Ukraine zu beenden. Aus Rom berichtet Lisa Weiß.
Das heilige Jahr, das Papst Franziskus am Vorabend ausgerufen hat, es steht unter dem Zeichen der Hoffnung. Ganz passend strahlt die Sonne über Rom, als Papst Franziskus auf dem Balkon des Petersdoms seine Weihnachtsbotschaft verkündet. Auch diesmal hält er seine Ansprache im Sitzen, ein Knieleiden. Der Papst spricht über die heilige Pforte im Petersdom, die nun ein gutes Jahr lang offen steht, durch die die Pilgernden hindurchgehen können. Jesus ist für ihn die Pforte des Friedens. Eine Pforte, bei der viele auf der Schwelle stehen bleiben und nicht den Mut haben, hindurchzugehen. An diesem Weihnachtsfest, dem Beginn des heiligen Jahres, lade ich alle Menschen, alle Völker und Nationen ein, den Mut zu haben, durch die Pforte hindurchzugehen, zu Pilgern der Hoffnung zu werden, die Waffen zum Schweigen zu bringen und die Spaltungen zu überwinden. Die Waffen sollen in der gemarterten Ukraine schweigen, fordert der Papst. Man müsse den Mut haben, die Tür für Verhandlungen, für Gesten des Dialogs und der Begegnung zu öffnen, um zu einem gerechten und dauerhaften Frieden zu gelangen. Und nicht nur dort. Die Waffen sollen im Nahen Osten schweigen. Mit festem Blick auf die Krippe von Bethlehem denke ich an die christlichen Gemeinden in Palästina und in Israel, insbesondere in Gaza, wo die humanitäre Lage äußerst ernst ist. Es gäbe eine Waffenruhe, die Geiseln sollen freigelassen und die von Hunger und Krieg zermürbte Bevölkerung soll versorgt werden. Auch die christlichen Gemeinschaften im Libanon und in Libyen, erwähnt der Papst in diesem Zusammenhang, sagt, er sei auch den Christen in Syrien in einem heiklen Moment nahe. Er erinnert an die Familien von tausenden Kindern, die an einer Masernepidemie in der Demokratischen Republik Kongo sterben, an das Leid der Menschen in Burkina Faso, Mali, Niger oder Mosambik. Die humanitäre Krise, von der sie betroffen sind, wird hauptsächlich durch bewaffnete Konflikte und die Geißel des Terrorismus verursacht, sowie durch die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels verschärft, die zum Verlust von Menschenleben und zur Flucht von Millionen von Menschen führen. Franziskus ruft auch die Probleme der Menschen in anderen Regionen in Erinnerung. Er spricht über Menschen in Myanmar, die fliehen müssen, und fordert wirkungsvolle Lösungen für soziale Eintracht in Venezuela, Kolumbien, Nicaragua oder Haiti. Mit Blick auf die geteilte Insel Zypern sagt der Papst, das heilige Jahr solle eine Gelegenheit sein, alle trennenden Mauern einzureißen. Und er betont noch einmal das, was er schon in seiner Predigt in der Christmette herausgestellt hat. Brüder und Schwestern, das heilige Jahr soll eine Gelegenheit sein, um Schulden zu erlassen, insbesondere solche, die die ärmsten Länder belasten. Alle sind aufgerufen, erfahrenes Unrecht zu vergeben, denn der Sohn Gottes, der in der Kälte und Dunkelheit der Nacht geboren wurde, vergibt uns all unsere Schuld. Aber Franziskus bedankt sich auch bei Eltern, Erziehern, Lehrern, die sich um die künftigen Generationen kümmern. Bei den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten oder in Wohltätigkeitsorganisationen, bei Einsatzkräften und bei Missionaren. Bevor er dann den höchsten Segen der katholischen Kirche erteilt, Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis.
Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache über Frieden und Versöhnung gesprochen. Steinmeier rief nach der schrecklichen Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg vor wenigen Tagen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Hass und Gewalt dürften nicht das letzte Wort haben, so der Bundespräsident. Georg Schwarte berichtet.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Der Bundespräsident hatte seine Weihnachtsansprache schon aufgezeichnet. Um Hoffnung sollte es gehen, um Zusammenhalt. Dann aber kam Magdeburg.
Aber über diesem Weihnachtsfest liegt auch ein dunkler Schatten. Trauer, Schmerz, Entsetzen, Fassungslosigkeit über das, was wenige Tage vor Weihnachten in Magdeburg geschehen ist.
Den Verletzten, den Opfern, den Angehörigen ruft Bundespräsident Steinmeier zu. Ihr seid in eurem Schmerz nicht allein. Die Menschen überall im Land trauerten und fühlten mit.
Vielen wird das Herz schwer sein an diesem Weihnachtsfest. Viele werden aufgewühlt, verunsichert sein, vielleicht auch Angst haben. All diese Gefühle sind verständlich. Aber sie dürfen uns nicht beherrschen und sie dürfen uns nicht lähmen.
Trotz aller Krisen in der Welt, der Sorgen, so sagte Steinmeier, immer noch Krieg in der Ukraine, im Nahen Osten, an vielen, zu vielen Orten dieser Welt. Und auch von Sorgen im eigenen Land spricht der Bundespräsident.
Und bei uns, in unserem eigenen Land, viel Unzufriedenheit über Politik, Wirtschaft, über Bürokratie, über Ungerechtigkeiten. Der Ton in unserem Land ist im Alltag rauer geworden, zuweilen sogar unversöhnlich.
Auch deshalb müsse ausgesprochen werden, was schlecht laufe, nicht funktioniere, was dringend getan werden müsse, appelliert Steinmeier an alle. Aber auch diesen Wunsch formuliert der Bundespräsident in seinem Amtssitz, dem Schloss Bellevue.
Hass und Gewalt dürfen nicht das letzte Wort haben. Lassen wir uns nicht auseinandertreiben, stehen wir zusammen. Zusammenhalt, wenn es darauf ankommt, das ist es doch, was unser Land ausmacht. Und zeigen wir das gerade jetzt.
Gemeinsinn und Tatkraft, Ideenreichtum und Mut, nicht zuletzt Vertrauen in uns selbst, ein Bundespräsident als Mutmacher in dunklen Zeiten. Und auch den jungen Menschen versichert Steinmeier, ihr werdet gebraucht, an vielen Stellen geradezu händeringend gesucht. Deutschlands Staatsoberhaupt spricht von Hoffnung, aber auch von Stärke. Beispielsweise der Demokratie, in der sich das Grundgesetz 75 Jahre bewährt habe. Diese kluge Verfassung, sagt Steinmeier mit Blick auf die anstehenden Neuwahlen im Land, werde alle auch in Zukunft tragen.
Und auch wenn jetzt eine Regierung vorzeitig an ihr Ende gekommen ist, ist das nicht das Ende der Welt, sondern ein Fall, für den dieses Grundgesetz Vorsorge getroffen hat. Die Entscheidung über die Auflösung des Bundestages und über Neuwahlen werde ich mit Sorgfalt nach den Weihnachtstagen treffen.
Weihnachten 2024, ein Fest inmitten von viel Ungewissheit, aber auch ein Fest in Zeiten, in denen wir, so endet Steinmeier, manchmal auch vom unverhofften Glück leben, das andere uns bereiten.
Und das kann uns für manches auch wieder ein bisschen dankbarer machen. In diesem Sinne wünschen meine Frau und ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Georg Schwarte berichtete. In Kasachstan ist heute ein Passagierflugzeug abgestürzt. Dutzende Menschen sind ums Leben gekommen. An Bord der Maschine waren nach Angaben der Fluggesellschaft Aserbaidschan Airlines 62 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Björn Blaschke berichtet.
Ein Flugzeug im offenbar recht steilen Landeanflug. Eine harte Landung, Feuer, Qualm. Das zeigt ein Video, veröffentlicht im Online-Dienst Telegram. Passend dazu die ersten Informationen der staatlichen aserbaidschanischen Fluglinie Azal. Der Pilot des Flugzeugs versuchte in Westkasachstan eine Notlandung. Die Maschine sei zuvor in einen Vogelschwarm geraten. Kaira Chanaspayev, ein Vertreter des Ministeriums für Katastrophenschutz der Republik Kasachstan, äußerte sich am Mittag. Nach aktuellen Informationen erhielt der Flughafen der Stadt Aktau um 11 Uhr die Information, dass das Azal-Flugzeug vom Typ Embraer 190, das auf der Route Baku-Grozny flog, eine Notlandung in Aktau angefordert habe. An Bord des Flugzeugs befanden sich 69 Personen, darunter 5 Besatzungsmitglieder. Es waren 42 Staatsbürger Aserbaidschans, 16 Russlands, 6 Staatsbürger Kasachstans und 3 Staatsbürger Kirgistans. Umgehend wurden Einsatzkräfte zum Flughafen geschickt. Um 11.30 Uhr gingen Informationen über einen Flugzeugabsturz ein, 3 Kilometer vom Flughafen entfernt. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Aserbaidschan überlebten mindestens 32 Insassen des Flugzeugs das Unglück. Zuvor war von 29 die Rede gewesen. Die Ursachen sind immer noch unklar, sollen aber von aserbaidschanischen und kasachischen Expertenteams ermittelt werden. Videos, veröffentlicht im Internet, zeigen auch Überlebende. Derzeit laufen Rettungsaktionen. Es sind Ambulanzflüge geplant, die von der Stadt Astana nach Aktau fliegen sollen. Der stellvertretende Regierungschef, der Minister und der Vizeminister für Katastrophenschutz sollen im Rahmen einer Regierungskommission zum Unglücksort fliegen. Derweil reiste Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nach Baku zurück. Er brach einen Besuch im russischen St. Petersburg ab. Dort hatte Aliyev mit anderen Oberhäuptern der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, kurz GUS, an einem informellen Treffen teilnehmen wollen. Der Sprecher des Kreml, Dmitri Peskow, bestätigte das. Leider musste der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, St. Petersburg verlassen. Präsident Wladimir Putin hatte mit ihm zuvor telefoniert und ihm im Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz in Aktau sein Beileid ausgesprochen. Insgesamt haben wir tiefes Mitgefühl mit denen, die bei diesem Flugzeugabsturz ihre Angehörigen verloren haben, und wünschen allen, die überlebt haben, baldige Genesung.
Flugzeugabsturz in Kasachstan, Björn Blaschke berichtete. Eine andere Katastrophe von weit größerem Ausmaß ist jetzt genau 20 Jahre her. Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages im Jahr 2004 löste ein schweres Erdbeben vor der Küste der indonesischen Insel Sumatra einen gewaltigen Tsunami aus, der rund um den Indischen Ozean ganze Landstriche zerstörte und durch den etwa 230.000 Menschen ums Leben kamen. Die meisten in Indonesien, Thailand, Sri Lanka und Indien. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Christoph Heinzle gesprochen. Er war damals ARD-Korrespondent in Südasien und an Weihnachten 2004 gerade im Urlaub in Südindien. Heute vor 20 Jahren, am ersten Weihnachtstag, war die Welt noch in Ordnung, oder?
Die Welt war in Ordnung und mein Urlaub war in Ordnung. Und das änderte sich am Tag danach, am zweiten Weihnachtsfeiertag, als so die Eilmeldungen kamen, von denen ich informiert wurde, von meiner Familie erst und dann den Fernseher angemacht habe. Und dann allmählich sah, nicht nur, wie die Zahl der vermuteten Opfer stieg, sondern auch, aus welchen Ländern diese Meldungen kamen. Das heißt, rund um den Indischen Ozean, teilweise 2000 Kilometer entfernt von dem Epizentrum dieses Seebebens. Und da deutete sich schon an, das wird ganz, ganz groß.
Ja, das Beben ereignete sich ja damals kurz vor der indonesischen Küste, vor der Küste der indonesischen Insel Sumatra. Und die Menschen in Aceh und auch im benachbarten Thailand, auf Phuket beispielsweise, die hatten nur sehr wenig Zeit, bis die Welle an den Strand kam. In Südindien und Sri Lanka war das ein bisschen anders. Hat das Auswirkungen gehabt?
Das hat keine sehr positiven Auswirkungen gehabt, weil ehrlich gesagt, die Behörden dort massiv damit überfordert waren, einzuschätzen, dass diese Welle so weit über den Ozean herüberkommen könnte und selbst auf der Rückseite der Insel Sri Lanka noch massivste Schäden hervorrufen würde. Also eigentlich dort, wo man denkt, dass die Welle von Sri Lanka selbst aufgehalten würde. Es gab damals noch keine großflächigen Alarmsysteme, die die Menschen vorgewarnt hätten. Also die sind am Ende auch ziemlich unvorbereitet erwischt worden.
Und du warst in Süden Indiens. Welches Bild bot sich dir dort, als du dann gesehen hast, dass dieser Tsunami quasi dort die Küsten erreicht hat?
Ich war zunächst im Süden Indiens und da war gar nicht viel zu sehen. Auch an einer Stelle in Madras, Chennai, wie es heute heißt, wo die Schäden auch überschaubar gewesen sind. Aber das war eine andere Art von Katastrophe, wie ich sie kannte. Ich kannte Erdbeben, ich kannte Kriegsgebiete. Aber hier waren das wirklich nur punktuell beziehungsweise Streifen an der Küste, die betroffen waren. Im Hinterland lief das Leben weiter wie zuvor. Das sah man dann auch in Sri Lanka, wo die Schäden und auch die Zahl der Opfer. Sri Lanka war ja das Land mit der zweitgrößten Zahl von Opfern in diesem Tsunami zunächst gar nicht sichtbar waren, sondern erst beim näheren Heranfahren, als wir uns auf den Weg machten an der Küste entlang von Norden nach Süden und dann sahen, was tatsächlich dieser Tsunami angerichtet hatte.
Erdbeben lassen sich nicht wirklich vorhersagen, aber wenn durch ein Erdbeben ein Tsunami ausgelöst wird, kann man die Menschen in den Küstenregionen warnen, heute zumindest. Damals war das Tsunami-Warnsystem in allen Ländern rund um den Indischen Ozean noch nicht so gut ausgebaut. Was hat sich da getan seit diesem tragischen Ereignis vor 20 Jahren?
Es gibt Warnsysteme, es gibt Alarmsysteme, um die Menschen zu informieren. Es gibt sicherlich auch andere Bauweise an manchen Orten. Man hat aus Anlass dieser Katastrophe dann auch gesehen, dass viele Bauweisen dort auch gegen Regeln und Gesetze tatsächlich den Zerstörungen Vorschub geleistet haben. Aber am Ende ist es dann auch immer eine Frage, wie sehr man gewappnet ist, wie sehr man darauf vorbereitet ist, dass so eine Warnung kommen kann und ob man genau weiß, wie man sich dann verhalten muss.
Christoph Heinzle über den Tsunami im Indischen Ozean an Weihnachten vor 20 Jahren. Und wir kommen zum Sport in den Themen des Tages mit einem Rückblick von Nele Christina Hüpper auf das Jahr 2024, auf große Emotionen, historische Siege und unvergessliche Momente.
Man löffelt da den Ball nach innen. Kopfball, Tor! Tor Spanien, ich glaub's nicht!
2024, ein Sportjahr der Superlative. Und es beginnt direkt im Januar mit der Handball-Europameisterschaft in Deutschland. Am 10. Januar eröffnet das DHB-Team die EM vor der Rekordkulisse von über 53.000 Zuschauenden in einem Fußballstadion. Deutschland siegt zum Auftakt gegen die Schweiz. In der Hauptrunde stolpert die Gislason 7 gegen Österreich und verliert ein dramatisches Halbfinale.
Die Dänen jubeln, die Deutschen enttäuscht. 26 zu 29, das Halbfinale verloren, aber dieses Turnier ist noch nicht beendet.
Die Franzosen küren sich mit einem Sieg gegen Dänemark zum Europameister. Im Februar und März steht die Fußball-Bundesliga ganz im Zeichen von kreativen Fanprotesten.
Und jetzt fliegen die Tennisbälle.
Der Protest in fast jeder Fankurve hat Erfolg. Der Investoreneinstieg wird abgewendet. Leverkusen wird im April vorzeitig Meister und überwindet das Vizekusen-Trauma. Im Mai folgt sogar der Pokalgewinn. Das Team von Trainer Alonso schafft das Unfassbare, eine ganze Bundesliga-Saison ohne Niederlage. Das verlorene Europa-League-Finale gerät da fast zur Randnotiz. Auch Borussia Dortmund verliert im Finale der Champions League gegen Real Madrid. Im Gedenken an den im Januar verstorbenen Kaiser Franz Beckenbauer beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Das DFB-Team spielt sich zurück in die Herzen einer Nation. Für ein paar Wochen im Frühsommer 2024 ist die Welt wieder zu Gast bei Freunden. Hüpfende Niederländer, fröhlich feiernde Schotten und ein junger Mann mit einem Saxophon geben den Ton an. Das DFB-Team startet mit einem furiosen 5:1 gegen Schottland in die EM und steigert sich von Spiel zu Spiel. Selbst die 1:2 Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale war keine schlechte Partie. Das vermeintliche Handspiel des Spaniers Marco Correa wird noch in den kommenden Jahrzehnten heiß diskutiert werden.
Toni Kroos bringt den rein an den 5-Meter-Raum. Simon ist da, pflückt den runter und das Spiel, es ist vorbei.
Nach dem tragischen Ausscheiden gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Ziel für 2026 aus.
Das Traurigste ist, dass ich eine Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird.
Bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig wird Geschichte geschrieben. Als erster Deutscher läuft Owen Ansa die 100-Meter-Strecke unter 10 Sekunden.
Ansa fliegt davon! Ansa 9,99! Deutscher Rekord!
Im Juli folgt die Wachablösung im Tennis. Carlos Alcaraz krönt sich zum König von Wimbledon. In einem packenden Finale gewinnt er gegen den Vorjahressieger Novak Djokovic. Es ist der zweite Grand-Slam-Titel für Alcaraz in diesem Jahr. Schon bei den French Open holte er sich den Titel. Und dann sind sie da, die Olympischen Spiele in Paris.
Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade.
12-mal Gold, 13 Silber und 8 Bronzemedaillen für das deutsche Team bedeuten Rang 10 im Medaillenspiegel, die schlechteste Olympia-Ausbeute seit der Wiedervereinigung. Und trotzdem gibt es wunderbare Momente wie den Sieg des Ruderers Oliver Zeitler. In Tokio als Favorit im Halbfinale ausgeschieden, gewinnt er in Paris endlich das lang ersehnte Gold.
Er zeigt, wie es gemacht wird. Und wie wird's gemacht? So wird's gemacht. Es sind noch 3-4 Schläge, dann ist er da und dann ist er Olympiasieger. Oliver Zeitler, in diesem Augenblick ist es soweit. Goldmedaille für den Rudergiganten aus München.
Auch Schwimmer Lukas Mertens erwischt im 400-Meter-Freistil-Finale einen goldenen Tag.
Lukas Mertens, bloß nicht einbrechen, die Konkurrenz kommt, er kämpft, er arbeitet. Klappt das mit dem ersten Edelmetall für die deutsche Mannschaft hier in Paris? Vielleicht sogar mit Gold, jetzt hat er nochmal zugelegt. Die Konkurrenz wird nicht mehr rankommen. Lukas Mertens mit den letzten Abschlägen ist da. Gold für Lukas Mertens. Über 400 Meter Freistil, was für ein Auftakt in die Schwimmwettbewerbe.
Kugelstoßerin Yemesi Ogunleye stürzt in ihrem ersten Versuch. Doch im letzten Durchgang wirft sie alles raus. 20 Meter und Olympiagold.
Die weiße Fahne ist da. Jetzt das Zittern, jetzt der Blick auf die Anzeige. Und jetzt kommt's, 19,68. Es ist Gold! Es ist Gold für Yemesi Ogunleye.
Unglaublich, ich krieg's gar nicht über meine Lippen gerade. Es ist
so ein unglaublicher Moment gerade und ich glaube, ich kann es einfach gerade noch gar nicht fassen, was passiert ist. Ich bin einfach so dankbar.
Zehnkämpfer Leo Neugebauer krönt sein Rekordjahr bei den Olympischen Spielen mit Silber. Noch vor den Spielen in Paris verbesserte er den deutschen Rekord auf 8.961 Punkte. Bei seiner Olympiapremiere verpasste er Gold nur knapp und holt die erste deutsche Zehnkampfmedaille seit 28 Jahren.
Bedeutet mir alles, hier mit vor so vielen Fans es auch machen zu dürfen, vor Familie, Freunden. Ich habe mich jetzt die ganzen zwei Tage unterstützt, jede einzelne Disziplin. Ich danke denen und allen anderen, die hier da waren. Und ja, hat einfach so viel Spaß gemacht.
Vor dem Schloss Versailles bekommen die Reiterinnen und Reiter die ganz große Bühne und die Deutschen räumen ab. 4-mal Gold insgesamt. Die deutsche Equipe glänzt in der Vielseitigkeit, der Dressur und auch im Springen. Christian Kuckuck überfliegt alle.
Und jetzt heißt es jetzt noch einmal richtig Gas geben für Steve Gerdar. Ganz enge Wendung. Noch einmal der Stahlsprinter fährt die Stange und Christian Kuckuck ist Olympiasieger. Das gibt's doch gar nicht. Fehler von Steve Gerdar am vorletzten Sprung. 38,38. Auch die Zeit hätte sogar gereicht. Das gibt es nicht. Gold. Gold für Christian Kuckuck im Stechen des Springreitfinales, weil die Konkurrenz patzt und er blieb heute Doppel-Null. Was für eine Geschichte!
Für eine der größten Überraschungen sorgen die 3x3-Basketballerinnen. Bei ihrer ersten Teilnahme stürmen die DBB-Frauen direkt ins Finale und zum Olympiasieg.
Und dann ist das Spiel aus! Die deutschen 3x3-Basketballerinnen holen Gold!
Und so verabschiedet sich die Sportwelt aus der französischen Hauptstadt, nachdem die olympische Flamme erloschen ist, um 2028 in Los Angeles wieder entzündet zu werden.
Das war der Sport mit Nele Hüpper und das waren die Themen des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Muschborowska. Ich wünsche Ihnen noch ruhige und besinnliche Feiertage.